Arbeitnehmer und Arbeitgeber, heute bei uns am Tisch ein echtes Gipfeltreffen in Niedersachsen und wir beraten, was muss eigentlich jetzt passieren, damit wir wieder zu Wirtschaftswachstum kommen. Freut euch drauf.
Moin und hallo zusammen zu einer neuen Folge von Und Jetzt. Wir haben ja versprochen, zu extrem wichtigen Themen wirklich interessante Gäste einzuladen und heute ist es ein wahres Gipfeltreffen, jedenfalls für niedersächsische Verhältnisse.
Genau, denn wir haben heute zwei unterschiedliche Perspektiven, nämlich einmal die Gewerkschaften und einmal die Unternehmer neben uns sitzen. Zu meiner direkt Linken sitzt Ernesto Harder. Ernesto leitet als Vorsitzender des DGB Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt mit knapp 900.000 Gewerkschaftsmitgliedern. Und wiederum zu seiner Linken sitzt Benedikt Hüppe, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen mit über 100 Verbänden, die dort mit organisiert sind. Also zwei Menschen, die ihre Seiten sehr gut repräsentieren können, die unterschiedliche Blickwinkel mitbringen und das verspricht ein ganz besonders spannendes Gespräch zu werden. Und im Zentrum steht natürlich wieder unsere Frage, was können wir jetzt machen und als Gipfeltreffen, was passiert als nächstes?
Wir fangen natürlich ganz locker erstmal an. Wie geht's uns denn so? Also wie geht's der Wirtschaft eigentlich? Ist das Glas randvoll, halb leer, na, bisschen halb voll oder ist es ganz leer? Wie sieht man das so?
Fang so an.
Ich fang gern mal an.
Scheint eine schwierige Frage zu sein.
Ja, weil wir sitzen jetzt vor wunderbar vollen Gläsern. Aber die Frage ist tatsächlich wirklich, ist das Glas noch halb voll oder schon halb voll? Momentan sehen wir einfach überall negative Entwicklungen. Und das macht schon Frust, weil wir in einer Situation sind, in der wir uns auch nicht in allgemeiner Situation befinden. Also nicht allen europäischen Ländern geht es so, sondern wir sind in einer Situation, wie wir schon vor vielen Jahren mal waren, als Deutschland das wie der kranke Mann Europas genannt wurde. Das ist unser Eindruck. Wir haben jetzt so lange kein ordentliches Wirtschaftswachstum gehabt, dass wir in einer Situation sind, wo wir schon auch über sehr konkrete, größere Reformpakete nachdenken müssen, aus meiner Sicht. Das wird allein mit Konjunkturhilfen, wie wir das jetzt auch in der Bundespolitik diskutiert haben, nicht gehen, ist meine Überzeugung.
Ja, wir haben da eine etwas andere Sichtweise, glaube ich, als Gewerkschaften. Wir werden wahrscheinlich nachher, wenn es um Maßnahmen geht, gar nicht weit voneinander entfernt sein. Aber wir sagen schon, an sich ist das Glas zu drei Viertel voll, aber wir tun so, als sei es nur noch zu einem Viertel voll oder fast leer. Wir stellen schon fest, und es gibt auch immer wieder Hinweise dafür, dass wir immer noch eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt sind, sehr, sehr exportstark. Aber wir stellen natürlich fest, dass es dort Probleme gibt, Krisen gibt. Wir haben Energiekrise, wir haben wirklich viele, viele Krisen hinter uns, stecken auch wieder mal in Energiekrisen drin. Wir stellen fest, dass vor allen Dingen auch Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist das, was uns natürlich als Gewerkschaften sehr schmerzt und auch sofort betroffen macht, weil das ist unsere Hauptaufgabe in den Betrieben, dafür sorgen, dass die Leute klar in Beschäftigung bleiben. Beschäftigungssicherung ist eine unserer primären Aufgaben. Und gerade in der Industrie merken wir und beobachten wir gerade, dass zigtausend Arbeitsplätze im Jahr verloren gehen und wahrscheinlich auch unwiederbringlich verloren gegangen sind. Das beschäftigt uns. Trotzdem sagen wir sind noch eine starke Volkswirtschaft. Und wir könnten da mehr draus machen und vor allen Dingen könnten wir aufhören zu jammern.
Wollen wir mal gucken, ob wir mit unserem Gespräch dazu einen Beitrag leisten können. Beispielsweise dadurch, dass wir mal sauber rausarbeiten, was geht eigentlich. Also an welchen Hebeln muss man eigentlich ansetzen? Also jetzt mal aus Sicht der Wirtschaft. Was sind die Top 3 Themen, die wir anpacken müssen, damit endlich wieder anständige Wachstumsraten nach inzwischen 5 Jahren Stagnation einigermaßen sichtbar werden. Zuletzt 2025 0,2%, ziemlich kläglich. Also was muss eigentlich passieren aus deiner Sicht?
Ja, also ich würde gerne noch mal einmal zu Ernesto das Signal geben. Natürlich sind wir nach wie vor die drittgrößte Volkswirtschaft. Und wir sind alle, glaube ich, hier bereit, dass wir viel dafür tun, dass das auch so bleibt. Denn dadurch entsteht wirtschaftliche Stärke, dadurch entsteht auch politische Stärke und am Ende auch die Stärke, die dazu führt, dass wir diesen Lebensstil, den wir haben, also freiheitlich-demokratisch, auch aufrechterhalten können. So, und deswegen, du hast das jetzt gerade Jammern genannt, ich nenne das eher Warnen. Wenn ich sage, das Glas ist halb leer und wir müssen aufpassen, dass es nicht noch leerer wird, ist das natürlich eine Perspektive nach vorne, weil wir Sorge haben, dass uns eben da auf den nächsten Monaten, denn Politik kann ja nicht von heute auf morgen Dinge retten, sondern es ist immer eine Phase von, ich muss Dinge vorbereiten, sie müssen anfangen zu wirken, dass wir da jetzt uns drum kümmern, damit das dann übermorgen funktioniert. Und dann würde ich gerne auf deine Frage eingehen, Stefan.
Interessant, dass du das Jammern auf dich beziehst. Das war gar nicht auf dich bezogen.
Okay, wenn das nicht auf mich bezogen war, haben wir auch keinen Dissens.
Christoph und ich waren wahrscheinlich gemeint. Aber machen wir weiter.
Also meine drei wichtigsten Punkte gerade sind, Ernesto hat schon angesprochen, Energie. Ja. Energie ist ein wirklich wichtiger Faktor. Und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen Erneuerbaren oder Fossilen oder wo auch immer, sondern überhaupt die Verfügbarkeit zu einem vernünftigen Preis von Energie. Da hängen wir massiv von ab, auch perspektivisch nach vorne, wenn wir Richtung Technologisierung nachdenken, Automatisierung, das ist alles energieintensiv, da müssen wir dran. Das zweite Thema für uns, ganz wichtig, die Arbeitskosten in diesem Land, also Lohnnebenkosten als Stichwort. Da zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmende zahlen jeweils die Hälfte. So, das heißt, es ist für uns beide sofort merkbar, wenn wir weniger von diesen Lohnnebenkosten haben. Da hängt eben ganz viel dran, Krankenversicherung, Pflegeversicherung etc. Das ist ein wirklich großer Block. Und der dritte, und Ernesto, da du mich damit ja nicht gemeint hast, das Jammern. Ich würde das Mindset auch da nochmal weiterdrehen. Die Frage, wie kommen wir aus diesem Feuerwehrmodus raus? Das ist eine Mindset-Aufgabe aus meiner Sicht. Also wegzukommen von hier einen Brand löschen, da wieder was machen, hinzukommen dahin, wo Politik für gemacht ist, langfristige Entscheidungen zu treffen, Rahmenbedingungen vorzugeben, die wirken können, die langfristig stabil sind, damit darin Wirtschaft sich bewegen kann und in der Sozialpartner dann als Tarifpartner auch einen Rahmen finden, wo wir sagen, so, jetzt laufen wir dahin los und Geschäftsmodelle können berechnet werden, die dann auch funktionieren. Wenn Geschäftsmodelle langfristig tragen müssen, Industrie als Stichwort, und wir dann in einem Feuerwehrmodus sind, wo Politik immer mal wieder an den Rahmenbedingungen was ändern muss, weil sie meint, die Politik ist ein schöner Begriff, können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, wer das eigentlich ist, aber dass wir immer wieder an diesen Rahmenbedingungen was ändern, dann funktioniert das in dieser Belastbarkeit nicht und dann passiert das, was wir jetzt gerade sehen, eine enorme Investitionszurückhaltung, weil die Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, warten wir mal ab, wie es jetzt weitergeht. Und dieses Abwarten ist leider jetzt schon viel zu lange. Und deswegen müssen wir dringend wieder in die Investitionen, damit auch Arbeitsplätze gesichert und weiterentwickelt werden können.
Das ist sehr schön. Bei dem letzten Punkt kann ich sehr, sehr schön aufgreifen und damit dann auch erklären, was ich mit Jammern meinte. Ich komme auch auf drei Punkte, aber ich möchte den Punkt des Feuerlöschens, dass wir damit aufhören müssen, weil ich glaube, an vielen Stellen gar keine Feuer sind, die man wirklich löschen muss. Wir haben jetzt gerade nach diesem Frühjahr 26 haben wir so viele massive Angriffe auf Errungenschaften der Gewerkschaften, auf sozialstaatliche Errungenschaften erlebt. In der Regel eher aus dem konservativen Lager, Wirtschaftsflügel der Union, zum Teil auch aus der CDU direkt, mit Vorwürfen, wir arbeiten zu wenig, obwohl wir wissenschaftlich belegen können, dass noch nie so viel gearbeitet wurde wie heute. Dass die Leute faul sind, dass die Leute zu oft krank sind, dass dieser Blödsinn mit der telefonischen Krankschreibung, obwohl sich nur 1% der Menschen telefonisch krank melden. Sprich, es war wirklich ein Dauerfeuer auf Errungenschaften von uns, wo wir uns natürlich als Gewerkschaften herausgefordert gesehen haben. Diese Jammerei, es wird nicht genug getan, wir müssen mehr tun, wir müssen mehr arbeiten, die Leute müssen mehr zum Arbeiten gedrängt werden. Das Stichwort Teilzeit, ne? Obwohl ich immer gesagt habe, Leute, gebt den Leuten noch das Recht auf Vollzeit, dann kommen wir vielleicht weiter. Dann wird man ganz schnell merken, dass ganz, ganz viele Menschen gar nicht in Teilzeit arbeiten wollen, sondern weil sie nicht gelassen werden. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch Menschen gibt, die in Teilzeit arbeiten müssen, aus gesundheitlichen Gründen.
Oder wegen Care-Arbeit.
Oder wegen Care-Arbeit, ja, ne? Genau. Aber das muss man einfach schon deutlich machen. Also der erste Punkt wäre also, auch mal als Verlängerung des Jammer-Arguments, um davon wegzukommen, ich würde mir Ruhe wünschen. Eine Politik der Ruhe, wo wir nicht Dauerfeuer kriegen, was jetzt alles als nächstes, nicht jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treiben, sondern einfach mal Ruhe. Ein Stück weit hab ich mir das persönlich auch erhofft von dieser Koalition in Berlin. Diese Ampeljahre waren, stellen wir heute fest, gar nicht mal so schlimm, wie so viele damals getan haben. Aber ich hatte mir gehofft, dass da einfach Ruhe reinkommt. Das Zweite, was auch diese Koalition letztendlich letztes Jahr auf den Weg gebracht hat, war Investitionen. Das wäre auch der zweite Punkt, den ich nennen würde. Investitionen des Staates. Wobei ich gestehen muss, und auch aus der niedersächsischen Perspektive, ist, dass ich mich über öffentliche Investitionen gar nicht so aufregen kann. Die fließen nämlich. Und tatsächlich, du hast es vorhin angesprochen, wir haben kein wirklich großes Wachstum gerade. Das zarte Pflänzchenwachstum, was wir jetzt dieses Jahr hatten und was uns prognostiziert wurde, ist wahrscheinlich mit dem, was dann im Iran-Krieg passiert, wahrscheinlich ad absurdum gegangen. Aber wir hatten ein Wachstum, basierend auf öffentliche Investitionen und auf Binnenkonsum. Und gerade diesen Binnenkonsum möchte ich nochmal, ne, gehe ich gleich nochmal drauf ein, worauf der auch basierte in meiner dritten Forderung, aber nochmal auf Investitionen, ne, öffentliche Förderung ja, aber wir verlangen und erwarten auch immer von der Wirtschaft, das ist da die Perspektive, wo wir ein bisschen ins Gegenseitige gehen, Benedikt Hüppe und ich, wir erwarten auch von der Wirtschaft Investitionen. Damit verknüpfen wir in den Betrieben und in den Konzernen immer sofort, Investition bedeutet auch Beschäftigungssicherung. Ist logisch, ich investiere nur, also wenn ich in einen Betrieb investiere, in einen Standort investiere, dann wissen wir, aha, dieser Standort wird aufrechterhalten. Die Beschäftigung ist dort sicher. Wir verknüpfen Investition von Wirtschaft immer auch mit Beschäftigungssicherung. Wir brauchen dieses Gefühl der Sicherheit in den Belegschaften und das geht gerade verloren. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Das Gefühl der sozialen Sicherheit basiert auf Beschäftigungssicherung. Es beruht aber auch auf das, wenn ich denn mal womöglich meinen Arbeitsplatz verliere oder wenn ich denn mal krank werde oder wenn ich mich denn womöglich privat verschlechtere, aus welchen Gründen auch immer, Scheidung, ich verliere ein Einkommen, dass es dann ein soziales Netz gibt, was mich auffängt. Wir kritisieren diese sozialen Einschnittsdebatten, die es da gerade gibt. Und da können wir über Verteuerungen reden, ne? Das ist überhaupt keine Frage. Über gesetzliche Krankenversicherungen kann man reden, weil tatsächlich einiges da sehr teuer ist. Eines der teuersten Krankenversicherungssysteme der Welt und die Leistungen sind so semi. Aber kommt uns dann nicht.
Wir leben noch nicht mal länger.
Ja, und vor allen Dingen, also ich erwarte dann aber auch, dass wir da nicht über Leistungskürzungen reden, sondern über andere Stellschrauben, wo man da einsparen könnte, weil ja, an einigen Stellen ist es teuer. Also, wir brauchen diese soziale Sicherheit, auch um dieses kleine, zarte Wachstum, was wir haben, was eben auch auf Binnenkonsum basiert, diese Sicherheit nicht zu nehmen. Nehme ich diese soziale Sicherheit, auch zum Beispiel durch solche blödsinnige Debatten wie Zahnersatz und Teilzeitgedöns, nehme ich den Menschen die Sicherheit und der Konsum bricht ein.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Stefan hat gefragt, was macht eigentlich wieder Wachstum in unserer Gesellschaft? Wie funktioniert das? Wie kommen wir wieder dahin? Meine These wäre jetzt eigentlich, hätte mir jemand vor 5 Jahren gesagt, Russland geht in die Ukraine, unsere bisherige Energiepolitik wird komplett über den Haufen geworfen. Wir haben massive Rohstoffauseinandersetzungen mit China. Wir kriegen dort immer mehr Druck. Die USA ist kein verlässlicher Partner mehr, sondern verhängt sogar noch Zölle. Wir als Exportland, 50% ungefähr die Abhängigkeit. Dann hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir über 5 Jahre eigentlich keinen Einbruch haben. Also ich bin eigentlich erstmal fasziniert, wie stark unsere Wirtschaft diese Zeit durchlaufen ist. Und das würde ich sagen, ist eine relativ unpopuläre Meinung. Viele würden ja sagen, die Wirtschaft ist total am Boden. Ne, damit haben sie bei den reinen Wachstumszahlen vielleicht auch absolut recht. Aber wenn ich die politischen Rahmenbedingungen sehe, würde ich sagen, wow, das hätte ich so nicht prognostiziert und vielleicht auch einige andere auch nicht, wenn wir das so uns anschauen. Und jetzt nochmal zu den Investitionen eine andere Sache. Im letzten Quartal 2025 war es das erste Mal wieder der Fall seit langem, dass in Deutschland mehr investiert wurde, als aus dem Land an Kapital abgeflossen ist. Das ist ja eigentlich ein unglaublich gutes Zeichen, weil wenn wir uns die Investitionen angucken und ein bisschen über Langfristigkeit wurde ja auch schon geredet, dann sehen wir ja, dass dann eben auch die Arbeitsplätze eventuell wieder zurückkommen, dass wir die Maschinen erneuern und durch Investitionen sichern wir eben Arbeitsplätze und auch Wertschöpfung in unserem Land. Also ich würde sagen, es gibt ja eigentlich dieses zarte Pflänzchen schon und deswegen bin ich da auch eigentlich bei euch beiden. Wir müssen da weitermachen unbedingt. Aber es auch nicht so sehen, dass wir keine Chance haben. Ich bin eigentlich sehr, sehr beeindruckt, wie sich unsere Wirtschaft gerade schlägt, auch wenn es diese vielen Negativnachrichten gibt. Denn die geopolitische Lage hat sich einfach komplett gewandelt.
Ja, also ich glaube, dem könnten wir uns beide einigermaßen anschließen, aus unterschiedlicher Perspektive. Ich habe mit Blick, das ist ein bisschen bei mir mit der Biografie, weil ich eben irgendwo auch von meiner Herkunft Metaller bin und da auch da hast du automatisch ein bisschen was mit Automobilindustrie zu tun. Es gab schon auch vorher Anzeichen. Also wir wussten in der Automobilindustrie, den Wachstum, den wir die letzten Jahre hatten, der basierte bei vielen, vor allen Dingen bei der deutschen Automobilindustrie, sehr, sehr stark auf dem China-Export. Das hatten wir gesehen. Das haben wir gesehen. Ich erlebe hier sehr viel Know-how in Niedersachsen zum Thema Volkswagen und Automobilindustrie. Das wirst du wahrscheinlich bestätigen können. Der Absatz in China war immens wichtig, aber wir kannten auch eine andere Tendenz am chinesischen Automarkt. Wir wussten, dass die den Willen haben, technologisch aufzurüsten, aufzuholen und irgendwann auch von diesen starken Exporten unabhängiger zu werden. Wir wussten, das ist eine wackelige Nummer. Was wir nicht haben kommen sehen, glaube ich, ist das, was in den USA gerade passiert. Das haben wir nicht kommen sehen, das hat niemand kommen sehen. Aber das mit China war jetzt nicht, das haben wir schon, haben wir befürchtet. Und dann haben wir natürlich in der Automobilindustrie dann unternehmerische Entscheidungen, die hier und dort nicht gut gelaufen sind. Also ich würde sagen, alles auf worauf ich hinaus will, das hat auch was mit unternehmerischen Entscheidungen manchmal zu tun. Ne? Also dass wenn wir über Wachstum reden in Niedersachsen, dann kommen wir an der Automobilindustrie nicht vorbei. Und an einigen Stellen sind dort bezogen auf E-Mobilität, sind dort Entscheidungen schlicht nicht stark genug angegangen worden oder auch zu spät gekommen oder auch falsch gelaufen. Diesen Vorwurf, den wird man wahrscheinlich nicht ganz außen vor lassen. Aber grundsätzlich ja, das, was du beschreibst, würde ich erstmal gar nicht widersprechen wollen. Im Großen und Ganzen muss die deutsche Wirtschaft, glaube ich, schon schauen, dieser Exportfokus, den müssen wir weiterentwickeln. Ich glaube, dass man da auch mit Blick auf die Europäische Union stärker agieren muss, auf den europäischen Binnenmarkt, was auch eine deutsche Stärke ist. Aber die Abhängigkeit von dem Export, die ist immens, ne? Sowohl das USA als auch was China angeht.
Also ich halte mal fest, die Stimmung wird immer besser, je länger wir reden.
Ich habe jetzt länger nicht mehr geredet.
Siehst du das auch so mit der sozusagen erprobten Resilienz der deutschen Wirtschaft? Oder ist das Geschäftsmodell ernsthaft in Gefahr, mit dem Deutschland stark geworden ist?
Beides. Das ist genau der Spagat. Also ich bin völlig bei dir, Christopher. Ich bin wahnsinnig beeindruckt, wie die deutsche Wirtschaft auf diese exogenen Schocks reagiert, wie sie in der Lage ist, auf solche Dinge zu reagieren. Aber dazu kommen eben auch noch ein paar Herausforderungen, die wir uns als Volkswirtschaft selber gegeben haben. Das ist eine Energiewende, die echt herausfordernd war. Schon zu dem Zeitpunkt, wo wir sie angegangen haben, da war damals noch gesichert günstiges Gas und Öl aus Russland. Das darf man immer nicht vergessen. Wir hatten eine klare Rahmenbedingung, was volkswirtschaftliches Wachstum auch anging. Und es war hochambitioniert, trotzdem damals schon das alles umzusetzen. Und jetzt sind wir genau in diesen Rahmenbedingungen, wo wir sagen, jetzt müssen wir uns überlegen, mit welchem Tempo können wir das weitermachen. Und ich will jetzt nicht zu viel Öl ins Feuer gießen, damit wir beide auch weiterhin nachher einen konstruktiven Weg finden. Aber der Weg, den ich gerade schon sehe und den jetzt auch Politik verändert, ist auch nochmal eine Zieldiskussion zu führen. Wir haben uns in der Vergangenheit, ich glaube, auch das Leben ein bisschen zu einfach gemacht und immer wieder Ziele nachkorrigiert, ohne am Ende auch einen Maßnahmenkatalog dahinter zu haben, wie wir denn da hinkommen. Also bestes Beispiel der Kohleausstieg aus der Kohlekommission, zitiere ich deswegen, weil wir da beide über unsere Organisationen mit drin vertreten waren. Da hat sich damals ein Gremium eingesperrt, alle gesellschaftlichen Gruppen dabei, auch die Sozialpartner selbstverständlich, aber eben dann auch Umweltverbände. Und man hat sich in Mammutsitzungen am Ende durchringen können, dass man sagt, ja, 2038, das können wir uns irgendwie vorstellen. So ein Politik hat damals dieses Gutachten entgegengenommen und wunderbar, wir machen 2030 draus gemacht. Und einfach mal 8 Jahre weggeworfen und gesagt, das brauchen wir nicht. Und das hat für uns natürlich ganz viel Druck erzeugt. Ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil wir jetzt in der Politik, glaube ich, auch angekommen sind an dem Punkt, dass wir sagen, diese Rahmenbedingungen sind weg. Die vorteilhaften Rahmenbedingungen sind weg. Das, was du skizziert hast, ist jetzt anders. Und deswegen müssen wir nochmal drauf gucken, ist es wirklich richtig? Können wir das zu diesem Zeitpunkt alles? Und mein Eindruck ist momentan, wir überfordern uns. Wir überfordern uns als Wirtschaft, weil wir am Ende auch Gewinne brauchen, um zu reinvestieren in neue Technologien. Wir brauchen in der Gesellschaft auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Du kannst niemanden zwingen, der relativ neu eine Gasheizung hat, zu sagen, jetzt baust du aber eine Wärmepumpe ein. Du brauchst eine gewisse Dauer, wo diese Maschinen abgeschrieben werden, wo du dann sagst, ich bin jetzt mal wieder dran und jetzt kaufe ich eine Wärmepumpe. So als Beispiel, das sind alles sehr langfristige Zyklen. Und da brauchen wir eben das, was Ernesto sagt, Verlässlichkeit und Vertrauen. Und der dritte Punkt, der für mich ganz wichtig ist, und jetzt bin ich natürlich ein bisschen am Provozieren, wenn wir darüber reden, dass wir in ein positives Momentum rein wollen, dass wir wieder Wachstum erzeugen, also dass auch die Unternehmen aus dieser Krise sinnvoll rauskommen, dann hilft es uns natürlich nur dann, wenn wir auch die Produktivität nach oben kriegen. So, und üblicherweise einigen sich, das ist ja die Stärke unseres Tarifsystems, dass wir miteinander verhandeln, anhand einer gesteigerten Produktivität verhandeln dann Gewerkschaften mit Arbeitgebern darüber, wie viel prozentuale Lohnsteigerung möglich ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass uns die Diskussion über einen gesetzlichen Mindestlohn und die Art und Weise, wie er gerade gelaufen ist, hat dazu geführt, dass der Mindestlohn nicht mehr in einer, wie er gedacht ist, nachlaufenden Logik den Tariflöhnen folgt, sondern er ist in eine Situation, wir sind reingekommen, dass der Mindestlohn überproportional angehoben wurde und dadurch jetzt Druck auf die Tariflöhne macht. Weil sie natürlich, wenn du eine vernünftige Ausbildung hast, willst du natürlich einen Abstand haben zum Mindestlohn im Vergleich zu einer ungelernten Hilfskraft. Und da sind wir in einer Situation, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir momentan ein Lohnpreisgefüge haben, was durch die Produktivitätssteigerungen der letzten Jahre nicht gedeckt ist. Also wir brauchen ganz dringend jetzt ein bisschen Verschnaufpause an der Stelle und dafür aber deutlich mehr Produktivitätszuwächse, damit wir da wieder in ein vernünftiges Maß kommen.
Wenn es jetzt keinen Widerspruch gibt, dann fresse ich einen Besen.
Doch, gibt es, aber der ist ja schon so, der ist ja so vorprogrammiert, dass es, die Provokation war schon fast so langweilig, dass es fast nicht, also ne Quatsch, das ist gar nicht böse gemeint. Nein, aber also.
Das nächste Mal springe ich aber auch rein.
Ja, der Punkt ist ja der, also wenn man sich anguckt, guckt, wo man beim mit dem Mindestlohn klarkommt. Also der Mindestlohn ist ja kein auskömmliches Einkommen. Wir wissen, wir subventionieren letztendlich da auch billige Arbeit. Das muss uns einfach klar sein. Jemand, der sein Leben lang vom Mindestlohn arbeitet, der kriegt am Ende keine Rente raus, mit der er leben kann. Das ist einfach so. Wir reden dort wirklich von sehr, sehr niedrigen Mindeststandard und deswegen ist das richtig. Wir können darüber reden, ob das mit der Kommission so sein muss, die den Mindestlohn festlegt. In Bremen haben wir zum Beispiel den Landesmindestlohn haben wir an einen Tarifvertrag gekoppelt, nämlich am Tarifvertrag der Länder an der untersten Entgeltgruppe. Finde ich sehr elegant. Und dann wird übrigens widerlegt, was du sagst. Und dann steigt immer mit dem Tarifvertrag der Länder, ist damit tarifgekoppelt. Wir haben diese Kommission nicht mehr am Hals. Und wir sind überhaupt nicht zufrieden mit der Arbeit der Kommission, der Mindestlohnkommission, weil wir durchaus der Meinung sind, es müsste mehr bei rauskommen für die Beschäftigten, weil wir wissen, was es bedeutet, mit diesen niedrigen Entgelten klarzukommen. Es ist fast nicht möglich.
Ich würde mit allem Respekt mal an den Titel der Sendung gerne
was erinnern nun?
Wollen. Ja, nicht was ist gewesen, sondern
du hast recht.
Und jetzt. Ich komme nochmal zurück auf den Ausgangspunkt da, wo ihr beide euch einig wart. Das war nach dem Motto, liebe Politik, gib uns Ruhe, gib uns Vertrauen, gib uns Planungssicherheit. Also fast wäre ich geneigt, daraus die gemeinsame Forderung nach einer Agenda 2040 abzuleiten, aber ich wollte Ernesto Haarder nicht ärgern. Also,
das kommt doch an, was da drin steht.
Lass uns genau darüber reden. Also was müsste drinstehen in dieser Arbeitstitel Agenda 2040, damit alle Beteiligten wissen, das ist der Weg, auf den wir gehen werden. Auf den können wir uns auch verlassen, egal welche Wahlen zum Beispiel in den nächsten Jahren anstehen. Wir können darin auch Vertrauen haben, zum Beispiel auch bei Investitionsentscheidungen. Also was muss da drin stehen?
Also wenn wir sagen, das Problem ist, dass der Begriff ja fast verbrannt ist, der Agenda-Terminus. Das weißt du ja, die Agenda 2010 war ein Sozialsparprogramm und alle Beteiligten haben damals den Fehler gemacht, damit zu behaupten, dass damit Arbeitsplätze geschaffen würden, was immer schon Quatsch war damals schon Quatsch. So, 2040. Kann ich
jetzt auch reinspringen?
Nein, oder? Das ist ja keine Provokation, das ist ja Vergangenheitsbewältigung, das ist ja eine Tatsache gewesen.
Wendet euch
2040, so, was ich mir wünschen würde, 2040, erstens keine sozialen Kürzungen, im Gegenteil, den Menschen Sicherheit geben, Stabilität geben, das fände ich wichtig. Und ich fände es zum Beispiel total spannend, wenn man darüber auch dann über das Thema Steuergerechtigkeit nachdenken würde. Wir haben eine, was Eigentum, was Besitz, was Reichtum angeht, eine auseinandergehende Schere in diesem Land. Lass uns doch mit Blick auf 20, vielleicht sogar ein bisschen ehrgeiziger als 2040 würde ich da sogar schon noch sein, vielleicht ein bisschen, sogar noch schneller das Thema Steuergerechtigkeit angucken. Zum Beispiel, wenn es um Erbschaften geht, dass jemand, der ein Haus vererbt, nicht so viel mehr Erbschaftssteuer zahlt, als jemand, der einen halben Häuserblock vererbt, der nämlich viel weniger in Relation dazu an Erbschaftssteuer zahlt, vielleicht sogar gar nichts. Das erleben wir in diesem Land.
Wäre das ein Deal, dass sozusagen
eine gerechte Erbschaftssteuer,
gezielt Einkommen und Reichtum umverteilt wird, um in die Senkung von Lohnnebenkosten zu investieren?
Halte ich natürlich nichts von, weil selbstverständlich für mich die Diskussion an der falschen Stelle geführt wird. Ich möchte nicht über Umverteilung diskutieren, sondern ich möchte darüber diskutieren, wie wir den Kuchen größer machen, dass am Ende über Wachstum am Ende auch viel mehr davon profitieren. Und Ernesto, der Hinweis von mir war ja nicht, dass man nicht von seinem Einkommen leben soll, sondern der Hinweis von mir ist, er muss an der Produktivität gemessen sein. Und natürlich kann ich am Ende als Staat zu einem Ergebnis kommen, das hat das Verfassungsgericht ja auch ausgeurteilt, wie viel man denn so zum Leben braucht, was das Existenzminimum ist. So, daran kann man sich als Staat orientieren und dann überlegen, wie erreiche ich das? finde es dann aber nicht den richtigen Weg zu sagen, da machen wir mal einen Deal zulasten Dritter, das müssen die Arbeitgeber bezahlen, die am Ende da ein Produktivitätsthema ins Verhältnis setzen müssen, denn ich muss für die Leistung, für die ich Personal einsetze, ja auch einen Markt finden, der das bezahlt, sondern die Idee müsste dann ja sein, okay, wenn dieses Gap zwischen dem, was ich als Staat definiere, was es sein muss, und das, was ein Markt zur Verfügung stellt an Einkommen, wenn da ein Gap ist, dann muss ich das auffüllen als Staat. Dann sind wir im Sozialstaat, dann sind wir in einer sozialen Marktwirtschaft, die sich ganz grundlegend von einem freien Kapitalismus unterscheidet und weswegen wir, glaube ich, auch in Deutschland auf einem guten Weg sind und eben nicht diese extreme Schere haben, wie wir das in anderen Systemen sehen.
Aber wir haben eine auseinandergehende
Natürlich Schere. Haben wir eine Schere, aber warum haben wir eine Schere? Weil wir am Ende auch die Fleißigen belohnen wollen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist, dass du, wenn du eine Ausbildung machst und wenn du dich anstrengst, um deine Zukunft zu gestalten, dass du dann mehr haben musst als jemand, der ungelernt ist. Das ist für mich ein Anreizsystem und da halte ich zum Beispiel gerade ein großes Problem darin, dass wir in Deutschland die Attraktivität von Ausbildung durch einen hohen Mindestlohn unattraktiv machen. Weil du in der Ausbildung natürlich nicht so viel Geld verdienst. Aber warum? Weil das Unternehmen ja permanent in dich investieren muss dazu. Also die Diskussion, jetzt einfach die Ausbildungsvergütung zu erhöhen, halte ich für den falschen Weg, sondern wir müssen eben gucken, wie kriegt man jungen Menschen vermittelt, dass sich diese kurze Phase der Ausbildung am Ende dreimal rentiert. Und nochmal, für mich ist auch ein ganz wichtiges Signal, das hat auch was mit sozialem Frieden zu tun, dass dieses Fleißige, was auch häufig zitiert wird, dass das sich ernsthaft lohnt. Also, dass wir über das Thema Zusatzüberstunden besser vergüten und dergleichen mehr einen anderen Weg gehen.
Aber da haben wir doch eigentlich das gleiche Ziel. Also du sagst im Endeffekt, Benedikt, dass sich der Fleiß lohnen soll. Und die Kernidee ist durchaus, dass man zum Beispiel Erbschaftssteuer oder Kapitalertragssteuer überhaupt erstmal auf ein ähnliches Niveau bringt wie die Steuer auf Arbeit oder überhaupt erstmal bei der Erbschaftssteuer so wirklich schlagkräftig macht. Und dann ja dafür sorgt, dass sich Arbeit mehr lohnt, dass sich der Fleiß lohnt. Weil im Moment lohnt sich der Fleiß ja vom Steuersatz her wesentlich weniger als der Kapitalertrag. Also Kapitalertragsteuer 25%. Wenn ich jetzt arbeite, dann zahle ich wesentlich mehr, bis zu knapp 50%. So. Und das ist schon eine Unverständlichkeit eigentlich. Und es geht ja nicht darum, in dieser Debatte die Steuerlast insgesamt zu erhöhen. Ich glaube, die ist schon relativ hoch. Aber das umzuverteilen und dann zu sagen, Mensch Leute, die Arbeit lohnt sich mehr für euch. Ich glaube, das wäre einerseits für die Sozialdemokratie was ganz Wichtiges, weil wir haben wieder das Thema Arbeit. Und was du in dem letzten Satz gesagt hast, Fleiß muss sich lohnen, das haben wir dann auch. Und sogar die Unternehmer würden davon profitieren, weil sie natürlich dann auch den Arbeitgeberanteil leicht reduzieren können. Und so haben wir dann eigentlich eine runde Sache. Also für mich, ich würde das so in die Agenda 2040 gerne reinschreiben wollen. Wie seht ihr das?
Also, du darfst zuerst, ja.
Das Grundprinzip, wer mehr kann, verdient mehr, das haben wir ja, das ist ein Grundprinzip. Das ist
auch in den Tariflöhnen so.
Das haben, exakt, genau. Das sind unsere Entgelttabellen, die verhandeln wir jedes Mal und die sind auch total logisch. In den Entgelttabellen, die wir tariflich vereinbaren, übrigens auch transparent. Das ist ja das besonders Schöne daran. Und unser Steuersystem ist an sich genau demnach, also orientiert sich auch ein Stück weit daran, wer mehr einnimmt, zahlt auch mehr Steuern. Das ist das logische Prinzip. Ich habe vorhin, also versteh mich nicht falsch, ich muss das mit der Erbschaftssteuer einfach nochmal loswerden, weil wir da einfach dran vorbeigeschlittert sind.
Aber dann machen wir unter Erbschaft dann,
ja. Und dieses Prinzip haben wir bei der Erbschaftssteuer aus irgendwelchen Gründen durchbrochen. Ne? Weil ich halt irgendwann, wenn ich halt ein Supererbe vergebe, kann ich das insofern geltend machen und zahle dann eben keine Steuern. Das ist einfach das Ungerechtigkeitsprinzip. Grundsätzlich sind wir von dem Grundsatz gar nicht so weit auseinander. Also sagen, wer mehr verdient, soll mehr Steuern zahlen. Wer mehr kann, soll mehr verdienen. So.
So. Da muss ich hinter. Das kann ich jetzt nicht so lassen, weil das für mich am Ende
einfach. Schon wieder Erbschaftssteuer? Glaub's nicht.
Nein, ich versuche da jetzt die Kurve zu kriegen, damit der Spaß dann am Ende auch wieder zu einem Ergebnis wird, was wir aufschreiben können. Denn das Thema werden wir nicht auf einer Agenda 2040 schreiben können.
Steuergerechtigkeit wäre wichtig.
Lass uns darüber reden. Steuergerechtigkeit, wie entlasten wir denn die untersten Lohngruppen? Das ist für mich ein interessanter Pakt. Also wenn wir darüber diskutieren, Mindestlohn, Ertragssteuer hast du da drauf? Wie viel Einkommensteuer musst du da drauf zahlen? Das sind für mich Faktoren, wo ich sage, da könnte der Staat tatsächlich nochmal einen Hebel nehmen. Und dein Beispiel mit dem Haus, Ich finde das von der Erbschaftssteuer her gedacht tatsächlich schon ein Thema, wo man sagen muss, das ist ja alles schon mal einmal versteuert worden, mindestens einmal, das Geld, mit dem ich ein Haus kaufe, mit dem ich andere Dinge mache. Aber was zum Beispiel auch interessant ist, ist, dass mir, wenn ich pflegebedürftig bin und wenn ich dann Sozialhilfe brauche, dann ist mein Haus, was ich im Zweifel bewohne, auch Verschonungsbudget. Und das muss man einfach mal alles auf den Tisch legen und mal darüber diskutieren, ist das eigentlich fair für so eine Gesamtgesellschaft? Wenn man nachher als Gesellschaft zu dem Ergebnis kommt, dann haben wir Politik, die das diskutieren muss, dass das fair ist, okay. Aber ich finde, wenn jemand ein Haus bewohnt und dann trotzdem noch erstmal Zuschüsse kriegt, um monatlich seinen Pflegeplatz zu bezahlen, könnte man auf die Idee kommen, dass erstmal dieses Haus zu veräußern ist. Und wenn das dann alles aufgebraucht ist, dann irgendwann greift die Gesellschaft als Solidarsystem dazu und unterstützt. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Auch das, glaube ich, wenn ich Ernestos Gesicht sehe, ist noch nicht Agenda 2040 reif. Na, aber es sind zumindest Ansätze, wo ich sagen würde, das hat was auch mit Fleiß und Lohn und am Ende auch irgendwie Gerechtigkeit zu tun.
Also können wir, wenn ich mal unter alles das, was jetzt gesagt wurde und wir jetzt mal das Thema Erbschaftssteuer ein für alle Mal, jedenfalls für dieses Gespräch als abgeschlossen betrachten, festhalten. Die Frage, wie können wir weiter zur Arbeit und zur Anstrengung anreizen? Das wird schon als eine gemeinsame Fragestellung gesehen. Absolut. So, jetzt habt ihr mich aber überrascht, denn das, was wir jetzt alles besprochen haben, enthält mit keinem Wort die Stichworte, die ich eigentlich erwartet hätte. Ich hätte erwartet, ihr kommt um die Ecke und sagt, die Energiepreise müssen runter. Unter den Bedingungen sind wir mit der deutschen Exportwirtschaft nicht wettbewerbsfähig. Oder dass ihr sagt, es muss jetzt mal vereinfacht werden. Das Leben ist so kompliziert und das schreckt wirklich viele Leute ab. Und zwar gar nicht so sehr, weil sie nicht können, sondern weil sie inzwischen dann nicht mehr wollen. Das hätte ich erwartet. Liege ich da völlig falsch? Habe ich was?
Nein,
hab ich was verpasst?
Nein, wir haben. Das liegt ein bisschen daran, du wolltest drei Punkte hören und wir sollten kurz sein. Aber als ich vorhin von Investitionen sprach, dann implementiere ich da ein Stück weit die Energiekosten. Du hast natürlich vollkommen recht. Also eines der Hauptprobleme, die wir gerade in der Industrie haben, insbesondere in der energieintensiven Industrie, ist, dass wir im Augenblick nicht am Markt produzieren können. Wir haben Grundstoffindustrie, in der Chemieindustrie zum Beispiel, da sind die Energiekosten höher, als das Produkt am Ende auf dem Weltmarkt verkauft werden kann. Ergo gibt es keine Wertschöpfung, ergo gibt es keine Produktion. Ganz einfach. Und da reden wir von Grundstoffen, die wir ehrlich gesagt auch für Windenergie zum Beispiel bräuchten, also Epoxidharz zum Beispiel, können wir in Deutschland eigentlich nicht mehr produzieren. Stahl ist die Dimension ein bisschen bekannter. Also ich bringe gerne immer Epoxidharz, weil das immer so im Hintergrund verschwindet hinter Stahl. Weil Stahl ist etwas dominanter in der Berichterstattung. Das ist ein Riesenproblem für uns. Ja, wir müssen in der Energie billiger werden, wenn wir die Industrie in Deutschland halten wollen. Und das wäre wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir uns wahrscheinlich sehr, sehr einig.
Hundertprozentig. Ja. Da sind wir uns hundertprozentig einig, allein schon. Und die Chemieindustrie kann man da nicht oft genug zitieren. Mhm. Sie ist für das ganze Thema der Resilienz, um mal ein Buzzword zu bringen, Absolut. Also was unsere geschlossenen Lieferketten angeht, wie engmaschig wir da auch Effizienzen heben können. Da sind wir in Europa wirklich Weltspitze. Ja. Wenn man überlegt, wie engmaschig der Nebenstoffstrom, Unwissende nennen so etwas Abfall teilweise, zum Rohstoff eines anderen wird. Mhm. Das sind extrem effiziente Lieferketten. Und wenn da einer rausfällt, fallen ganz viele Ketten mit einem Schwung um. Und das macht ein großes Problem. Deswegen kämpfen wir an dieser Stelle wirklich gemeinsam. Wir haben nun leider noch nicht den goldenen Schlüssel gefunden, denn in diesem Energiekostensystem steckt einfach extrem viel Exogen mit drin, alles, was die Fossilen angeht. Und intern müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, wir haben noch keine Lösung, wie wir mit diesen fluktuierenden Einspeisungen vernünftig umgehen. Ja, alles an diesem System, und das ist leider die Unwahrheit der Vergangenheit, Sonne und Wind schicken keine Rechnung, aber die Systematik, die dahinter steckt, das Gesamtsystem mit Speichern, mit Netzausbau, mit allem Pipapo, ist eben doch sehr teuer. Und dafür müssen wir eine vernünftige Antwort finden. Also müssen wir auch Effizienzen heben in diesem System. Das hat was damit zu tun, wie kann man so eine Leitung auslasten. Da ist dann viel Technologie und auch viel Innovation mit drin. Aber da gehört eben dann auch zu der Frage, wie aufwendig bauen wir solche Leitungen von Norden nach Süden. Ich mache mal das Stichwort Erdkabel oder Freileitung. Ob ich mir wirklich zumute, dass ich ein Kabel durch irgendein Granitgestein ziehe oder ob ich nicht doch lieber einen Mast da drauf baue. Jetzt wird es nur noch mal interessant, die Komplexität steigt, weil wir über das Stichwort Resilienz gekommen sind. Und jede solcher Infrastrukturen ist kritisch für uns. Und jeder Strom, der von der Nordsee in den Süden Deutschlands muss, hat dort im Zweifel eine Angriffsfläche. Und das sind alles Themen, über die wir seit dem Angriff der Russen auf die Ukrainer nochmal neu nachdenken, ja, und überlegen, was können wir uns denn da eigentlich leisten? Wie sichern wir das ab? Und spätestens seitdem haben wir, glaube ich, ein absolutes Verteilungsthema, weil wir uns alle sicher sind, wir müssen in Verteidigung investieren. Das kostet wahnsinnig viel Geld, weil wir da viele, viele Jahre viel, viel Geld gespart haben, ehrlicherweise. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wo kriegen wir das Geld auf anderer Seite wieder her dafür? Denn auch das ist ja nicht unendlich zu bekommen. Ja.
Also absolut richtig, was du sagst. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass nicht nur die Erneuerbaren angreifbar sind, sondern natürlich auch unsere fossile, du hast es angesprochen, exogenen Faktoren, noch viel uns verwundbarer machen, aus meiner Perspektive zumindest. Natürlich sind die in Speichern und gut verfügbar und werden uns auch noch eine Weile begleiten, überhaupt keine Frage. Aber natürlich ist diese Abhängigkeit ständig da und sie lauert. Und wenn wir uns jetzt die Preise angucken, wie sie sich entwickelt haben im Zuge des Iran-Kriegs, dann sieht man ja schon, Erneuerbare werden dann auf einmal zu einem ganz offensichtlicheren Rechenmodell. Also auf einmal fängt sich E-Mobilität an, nochmal anders zu lohnen. Die Preise dort sind gesunken für Batteriespeicher etc. und der Trend ist auch weiterhin fallend. Und wir sehen, da wird immer mehr eine Rechnung draus. Und eigentlich, würde ich zumindest behaupten, brauchen wir doch genau in dem Bereich jetzt groß angelegte Investitionen, was dann auch wieder der Wirtschaft hilft.
Ja, da du hast recht, die Preise fallen. Und jetzt schaust du dir bitte an, wo die Wertschöpfung entsteht. Also wo entstehen die Solarmodule, wo entstehen die Batteriemodule, wo entstehen die ganzen Wechselrichter. Alle diese Elektrotechnik, bin gerade frisch aufgeladen, weil ich mit den Kollegen vom Zentralverband der Elektroindustrie gesprochen habe. Seit 150 Jahren gibt es diese Organisation. Am Anfang war sie völlig unumstritten, war sie völlig einsam. Und in den letzten Jahren war Deutschland immer dort Exportweltmeister, hat die Weltmärkte beliefert. Seit 3 Jahren sind wir zum Nettoimporteur geworden. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass am Ende an diesem Standort nicht mehr so produziert werden konnte zum Weltmarktpreis. Und meine große Sorge ist bei der Energiewende, weil wir eben es leider nicht geschafft haben, die Solarunternehmen bei uns zu halten. Und denselben Weg gehen wir gerade mit Offshore-Windkraftanlagen, dass wir mit viel Staatsgeldsubventionierung jetzt mittlerweile Drittstaaten dabei unterstützen, dass sie uns Windkraftanlagen bauen, obwohl wir das ganze Know-how und auch die Entwicklungstechnologie mindestens mal in Europa, im Teilen sogar in Deutschland haben.
Und sogar
selbst
Niedersachsen.
Und wenn wir sie hier bauen, dann oft mit Grundstoffen, die nicht aus Europa kommen oder geschweige denn aus Deutschland.
Aber da seid ihr aber euch einig.
Da sind wir uns ziemlich einig.
Was ja ein richtiger Verriss ist, auch von staatlicher Energiepolitik, die ich übrigens, ein Verriss, den ich verstehen kann, die Diskussion über Energiepreise im Bereich der Industrie ist mehr oder weniger mit den gleichen Worten vor 3 Jahren geführt worden, im Jahre 2023. Muss man leider so deutlich sagen, und das ist kein gutes Zeichen.
Man fragt sich,
warum ist da nichts passiert? Jetzt erleben wir wieder sozusagen ein neues Kapitel in einer Springprozession namens Energiewende. Mal gibt es Etappen, da geht es nach vorne. Jetzt sind wir gerade wieder in einer Etappe, da geht es höchstens mit halber Kraft nach vorne, aber auch mit halber Kraft nach hinten. Also es fehlt da an Konsistenz, oder?
Ja, also ich finde es halt wichtig, grundsätzlich nochmal dran zu erinnern, was das Ziel da war. Also das und warum wir das Ganze machen. Wir waren uns ja auch beim Thema Transformation und dass wir entkarbonisieren wollen und digitalisieren wollen, waren wir uns übrigens auch zwischen den Sozialpartnern ziemlich einig. Hier und dort, über die Ziele waren wir uns einig und wir hatten hier und dort sogar schon Wege, auch ziemlich klar definiert, die für uns dann die klaren, ne, Beschäftigungssicherung zum Beispiel mitgetragen hat. In der Automobilindustrie war das so und gleichzeitig aber auch geschäftstüchtig, also geschäftsfähig waren. Das Ganze ist ins Trubeln geraten durch exogene Gründe und dann mit auch die Argumentationslinie innerhalb der Betriebe übrigens hochkomplex. Also die Argumentationslinie, lasst uns doch bitte diesen ganzen Kram mit Transformation einfach vergessen und bitte weiter mit Gas und Benzin und Öl Energie mit als Energieträger arbeiten. Dann sind die Arbeitsplätze auch wieder sicher. Diese Gleichung wird ja gerade von politischen Extremisten in Deutschland gerne gefahren. Ich finde es wichtig, daran nochmal dran zu erinnern, dass wir entkarbonisieren wollen, auch um die CO2-Reduktion und den Klimawandel aufzufangen. Das ist mir einfach nur wichtig, dass das einfach mal erwähnt wird.
Und wenn wir das System haben, leben wir sicherer.
Und dann das Ziel, und du hast natürlich recht, dass du auch gerade, wenn du aufgrund der exogenen Krisen, haben uns nochmal klar gemacht, dass es wichtig ist, auch unabhängig zu sein. Das kriegen wir mit erneuerbaren Energien schon gleich dahin. Aber wenn wir uns das mal angucken, wir haben die Ziele, wir haben auch zum Teil die Technologie, uns fehlen zum Teil die Grundstoffe. Und wir haben das Netz, den Netzausbau nicht vorangebracht. Wir haben die Ziele formuliert, alle gemeinsam, Politik, Wirtschaft, Sozialpartner, und sind in die Zeit gegangen und haben aber uns nicht auf den Weg gemacht, diese Ziele auch zu erreichen.
Das ist
problematisch.
Ich finde die Diskussion an ein paar Stellen wirklich unehrlich. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, Stichwort Kohleausstieg 2038 zu 2030, da steckt das mit drin,
ja.
Wo du irgendwann dann erkennst als Unternehmer, das funktioniert doch gar nicht. So, also ich kann mich doch nicht sehenden Auges in eine Situation begeben, wo ich weiß, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin. Das ist ein wichtiger Punkt, weswegen dann Investitionen zurückgehalten werden. Und das Zweite, was ich unehrlich finde, und Stefan, du kennst es damals noch aus 23, wir haben damals auch die Diskussion geführt, dass in Niedersachsen durchaus viele Vorkommen an Erdgas und auch noch Erdöl sind. Und die Frage war, kann man das in einer solchen Situation schnellstmöglich verfügbar machen? Und die Industrie hat gesagt, ja, das dauert ein paar Monate. Wir sind ja überhaupt nicht darauf vorbereitet, Skalierungen wieder hochzufahren. So, und dann ging die Zeit darüber hinweg. Man hat aber damals die Entscheidung getroffen, naja, dieses Gasfeld vor Borkum, das ist doch eine Sache, da hat der Landtag damals entschieden, wir machen das jetzt wieder. So, plötzlich über die Zeit haben das wieder alle vergessen, dass das ein relevantes Thema ist. Und bei dem Angriff auf den Iran fiel jetzt wieder ein, da haben wir ja was. Und wenn ich mit den Unternehmern spreche, die das können, ist das Signal klar, es geht da nicht um Preis. Wir sind in internationalen Märkten damit unterwegs, da gibt es trotzdem einen Preisschub, aber es ist ein Mengenthema. Wir werden momentan in Europa oder gerade auch in Deutschland ganz überwiegend aus Norwegen versorgt mit Menge. Also die Straße von Hormuz ist und war für uns nicht so relevant wie für viele andere in der Welt. Aber da es ein Markt ist, der weltweit gehandelt wird, beispielsweise Diesel und Benzin in Rotterdam, kriegst du natürlich die Preisspitzen und jeder Unternehmer aus Norwegen wäre doof, wenn er die Preise nicht mitnimmt. Wenn er das in Absprache übrigens runterdrücken würde, wären wir bei einem Kartellverfahren. Ne? Also das nur, damit man da mal auch die Dimensionen sieht.
Das heißt, dafür spreche, sich unabhängig zu machen
von diesem Markt. Ne? Genau, aber dieses Unabhängigkeit machen, meine ich, und das finde ich so unehrlich, solange wir Erdgas verbrauchen und wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass das eine Brückentechnologie ist. Wir müssen noch ein bisschen mit Erdgas arbeiten, bis wir mit den Erneuerbaren so weit sind. So, dann wäre es doch auch lauter zu sagen, dann nutzen wir heimische Rohstoffe dafür, um eben genau solche Preisspitzen und Unabhängigkeiten zu gewährleisten, dass wir eben sagen, wir kappen diese Preisspitzen, wir können uns nicht komplett selber versorgen, aber einen Teil mehr Sicherheit, mehr Ruhe wieder reinzukriegen und da auch eben politisch langfristig zu entscheiden. Es hat ja keiner gesagt, dass wir das ausfördern müssen.
Aber glaubst du, das reicht, was wir da haben an Mengen? Kriegen wir das schnell genug in den Markt, um die Unruhe, die wir haben? Also weder schnell genug noch quantitativ genug.
Ich habe hier unter anderem auch die Planstelle der Spaßbremse. Wir sind nämlich jetzt schon ziemlich genau auf der Zielgeraden, um nicht zu sagen im Ziel. Also was ich hier erstmal festhalten kann, für mich ein überraschendes Ergebnis. Wir brauchen die Agenda 2040, 2035, 2030. Da sind die Meinungen ein bisschen übereinander gegangen. Wir brauchen mit anderen Worten klare Leitplanken von der Politik, die wir gemeinsam erarbeiten müssen. Jetzt stellen wir mal uns vor, Friedrich Merz schaut sich dieses Gespräch an. Sagt, da haben sie eigentlich recht, trommelt sofort alle seine Leute und die wesentlichen gesellschaftlichen Partner zusammen. Und dann wird es, mein Eindruck, nicht ganz so einfach danach. Dann gibt es Konsens darüber, ja, wir müssen Anreize für die Fleißigen im Lande setzen. Ja, wie sich das finanzieren soll, ist noch nicht so hundertprozentig klar geworden. Wir müssen runterkommen bei den Energiepreisen, ist auch noch nicht so hundertprozentig klar geworden, aber es gibt, glaube ich, ein paar Ansätze. Aber insgesamt gesehen ist das so. Also wenn man sozusagen einen Extrakt rausziehen will, wir brauchen einen gemeinsamen Plan. So, jetzt unterstellen wir mal, das alles kommt genau so in Berlin an. Es wird genau so umgesetzt. Was ist eigentlich so das realistische Wachstum, das wäre meine persönliche Schlussfrage, für das Jahr 2030? Also die erste Hälfte dieses Jahrzehnts war
nicht. Das kann man, glaube ich, nicht wirklich beantworten.
Naja, aber jetzt kannst du nicht sagen, das kann man nicht. Sag mal, was traust du der deutschen Wirtschaft zu,
das ist echt
Benedikt?
Also wir haben noch einen ganz wichtigen Punkt nicht dabei, europäischer Binnenmarkt. wenn wir da...
Oh, wir haben viele Sachen nicht besprochen.
Wir haben ganz vieles nicht besprochen. Nicht. Wir haben uns leider ein bisschen zu sehr im Klein-Klein verloren.
Ich sage nur Erbschaftssteuer.
So, aber
ja, wenn die Erbschaftssteuer war wichtig, die Steuergerechtigkeit.
Ja, we agreed to not agree. Ne? Glaube ich, das haben wir hingekriegt. was mir wichtig wäre, wenn wir das hinkriegen, uns auch wirklich auf Europa nochmal zu fokussieren und diesen Rahmen wegzulassen, dass wir auch als Europäer zusammendenken, dann kriegen wir ein Wachstum hin von 4%, glaube ich.
Wow.
Da will man richtig was holen.
Bleibst du drunter, gehst du drüber?
Ich bleib drunter, weil es im Augenblick so ungewiss ist. Ich meine, wir haben es jetzt gerade mal geschafft, wie gesagt, ein ganz kleines Pflänzchen Anfang 26 hinzukriegen. Ich glaube nicht, dass wir mehr als 2 hinkriegen. Ich glaube an Wachstum, aber ich glaube nicht mehr an mehr als 2%.
Okay, wobei man sagen muss, 2 im Verhältnis zu 0
ist super.
Ist deswegen,
zwei wäre ein Riesenerfolg.
Stefan, was ist denn deine Prognose?
Wir haben ja die Absicht, hier ein Langzeitprojekt einzurichten.
Genau, was sagt ihr?
Also wir können uns vorstellen, dass wir in 5 Jahren wieder drüber reden. Wer von euch ist dichter an der Realität? Wir können das aber auch im Jahre 2040 machen. Da müssen wir mal gucken.
Aber was glaubst du denn?
Was ich glaube,
sag du mal eine Zahl.
Ich glaube, ich wäre auch eher bei den 2, aber die nachhaltig. Die 2% durchzuhalten würde uns schon wirklich einen ganz wesentlichen Schritt vorwärts bringen. Ich sehe ebenso wie ihr da viele, viele Hürden, über die man springen muss. Und was mir im Moment tatsächlich fehlt, ist die Bereitschaft, sich auch einfach tatsächlich auf die Top-Punkte zu verständigen, mit einem gewissen Pragmatismus und zu sagen, und jetzt, wir können nicht die Welt gerade umhauen, aber wir können klären, was wir eigentlich machen werden. Und dann wird es immer noch exogene Schocks geben in den nächsten Jahren. Das ist ja leider unsere Erfahrung. Aber wir haben dann einen Plan, von dem wir selber überzeugt sind und dem wir auch im Sinne von Sicherheit, du sagtest das am Anfang, und Vertrauensbildung in die Gesellschaft rein vermitteln können. Ja, das wäre so mein persönlicher Wunsch und auch die Grundlage für die 2. Okay. Schönes Gespräch. Herzlichen Dank.
Wir haben zu danken.
Danke für die Einladung.
Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.